Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, ein. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge. Das ist TRASHOLOGIN, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute sprechen wir auf Folge 4 von Die Verräter.
Let's go!
Wir haben hier die Verräter-Marathonwoche. Verräter-Themenwoche. Weißt du, was ich mir für heute überlegt habe? Im besten Fall, ich hoffe, ich schaffe das, im besten Fall kriegt ihr heute einen geupdateten Post. Wir haben ja letztes Jahr für die Verräter schon so einen Post gemacht, wo die Decision-Making-Biases, also die mentalen Abkürzungen, wo die zusammengefasst wurden, auch die Beispiele. Und ich habe mir vorgenommen für das Ende dieser Woche, dass wir die Heuristiken, die wir in dieser Woche gefunden haben, dass wir die in einem Post nochmal veranschaulich zusammenfassen, dass ihr die so vor euch habt, wenn ihr was möchtet.
Finde ich eine hervorragende Idee.
Also guckt mal bei Instagram, ihr solltet uns sowieso abonnieren. Wir geben uns ganz viel Mühe immer. Außerdem könnt ihr, wenn ihr noch nicht nach dieser Woche einen Overkill von uns habt, könnt ihr noch mehr von uns haben. Morgen zum Beispiel sind wir in Hamburg, bei Draußen im Grün, das ist ein Festival. Guckt in die Folgenbeschreibung, da ist der Link für die Tickets. Wir reden zusammen mit Alina von The Money Talks über toxische Männlichkeit im Reality-TV. Auch nochmal, falls eine Rückfrage kommt, wenn ihr uns schon mal live gesehen habt, dann habt ihr vielleicht unsere erste Tour gesehen, wo es um Pick-Me-Girls geht. Auf unserer nächsten Tour geht es um den Madonna-Hure-Komplex und aber die Show mit Alina, die ist losgelöst davon. Da geht es um toxische Männlichkeit. Es wird auch erstmal nur da geben. Vielleicht kommt das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es ist nicht so, dass wir hier immer wieder das Gleiche machen.
Nee, ihr könnt da auf jeden Fall hinkommen.
Wenn ihr Lust habt, kommt zu allem. Es haben uns auch schon ein paar Leute geschrieben, das ist so süß. Die waren bei der ersten Tour, die sind jetzt in Hamburg und die kommen dann bei der zweiten Tour, haben die auch schon wieder Tickets gekauft.
Wow.
Also zumindest ein paar Leute haben noch keinen Overkill von uns.
Ich finde, du sollst das auch nicht immer so sagen mit dem Overkill. Nicht, dass du da irgendwas ins Leben rufst.
Ja, ne? Ups. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen Fishing for Compliments, ne?
Ja, dann du willst ja, dass Leute in die Kommentare schreiben, hallo, wir haben keinen Overkill.
Wahrscheinlich. Das war schon ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt hier jeden Tag eine Folge machen, dass ihr einen Overkill kriegt und euch denkt so, oh mein Gott.
Nee, aber bei mir war es nicht mal die Folge. Bei mir war es, dass ich habe das ja auch geträumt, ne, dass keiner zur Tour kommt.
Ach Maus.
Ja, und dann, dass wir dann, also so, oder ein paar waren da, aber halt deutlich weniger als bei der ersten Tour. Und dann wollten wir zum Meet and Greet gehen und keiner wollte mit uns reden. Und wir standen da so ein bisschen, ich will mit euch reden.
Oh Gott, bitte sag mir solche Sachen nicht, jetzt werde ich heute Nacht auch davon träumen.
Okay, wir hören auf, wir reden jetzt über die Verräter, bitte.
Wir reden jetzt über die Verräter. Und zwar über Folge 4. Hast du eine Main-Plot-Summary?
Natürlich. Mareike will Max raushaben und Anka macht weiter Attacke. Im Auto verdächtigt Nina jetzt Mareike und Max zieht mit. Beim Laufspiel fangen alle an, Max zu verdächtigen und beim Lügenspiel verschöpft Nina weiteren Verdacht auf Max. Mareike konfrontiert Max und opfert ihn dann am runden Tisch. Dann ist Julia raus und in der Konklave werden 4 Loyale zum Tode verurteilt.
Also, die Folge fängt wieder mit dem Frühstück an. Schon wieder große Essensnight. Als erstes sind da Mareike und Ralf und das ist schön, weil die haben dann mal einen kleinen Moment, um miteinander mal außerhalb von der Konklave zu sprechen, vor allem mal ohne Max einfach ungestört zu sprechen. Und Mareike sagt ganz klar, ich will, dass Max rausgeht. Die will dann loswerden. Und Ralf sagt, er geht da mal mit. Und Mareike hat auch schon einen ganz klaren Plan gefasst, denn sie will jetzt einfach mal Max Namen so ein bisschen droppen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass sie es sehr gut machen wird.
Ich glaube das auch, ja.
Mhm. Die anderen kommen dann auf jeden Fall, dann können sie nicht mehr weitersprechen. Und dann geht's weiter zu einem Spiel. Sie fahren da alle mit einem Auto hin. Und also Max hat den gleichen Plan, ne? Also Mareike will Max loswerden, Max will Mareike loswerden. Und dann in so einer Autosituation, wo Max, glaube ich, mit Nina und Philipp und noch irgendjemand im Auto sitzt, äußert Nina das erste Mal so einen kleinen Verdacht über Mareike. Und dann, da fühlt sich Max natürlich bestätigt und geht dann auch voll da drauf. Und das fällt Nina direkt auf. Und Nina fällt direkt auf, dass Max das sehr extrem macht und sie fühlt sich dann auch von ihm manipuliert.
Der macht das aber auch extrem und der macht das oft extrem. Das haben wir jetzt schon viel gesehen, ne? Dass er so voll drauf springt, sobald jemand halt verdächtigt wird. Und ich glaube, das ist schon richtiges Verräterverhalten.
Ja. Ich glaube aber, dass das auch schwierig ist, ne? Dass wenn man versucht, jemanden oder wenn man versucht, Menschen zu manipulieren, vor allem wenn man nicht so viel Übung darin hat, dass das schwierig ist. Und ich glaube, dass man das dann oft zu sehr macht, weil man das Gefühl hat, subtil wirkt vielleicht nicht genug.
Mhm. Das oder? Kann sein. Ja, also wäre dann eigentlich eher ein gutes Zeichen, dass er das so doll macht, ne?
Ja.
Weil das vielleicht gar nicht so gewohnt ist.
Total.
Wissen wir nicht, aber ja.
Ja. Sie fahren auf jeden Fall zu so einem Laufspiel, wo sie immer in so einem Kreis laufen müssen. Das fand ich soweit so unspektakulär. Was ich mich da aber gefragt habe, also manchmal frage ich mich, habe ich hier irgendwas verpasst? Denn es geht ja total oft irgendwie um dieses Silber und dass irgendwie Geld ausgegeben wird. Mhm. Und dass sie sich viele Gedanken drüber machen, wer jetzt wie das Geld ausgibt. Und das war ja, glaube ich, auch, das kommt später noch, dass einer sagt, ja, Kathi würde so viel über das Geld sprechen.
Mhm.
Und dass das verdächtig ist. Und dazwischen habe ich an mir kurz gezweifelt, weil ich mir gedacht habe, das Geld können die doch am Ende alle gewinnen.
Mhm.
Wieso sollte dann jetzt irgendein Verhalten gegenüber dem Geld dafür sprechen, ob jemand Verräterin ist oder nicht?
Haben die vielleicht von anderen Reality-Formaten mitgenommen? Ist man für den Fame da? Oder for the real reasons? Keine Ahnung. Finde ich, ergibt auch keinen Sinn, ne?
Also manchmal kommt mir das fast so vor, als würden welche davon ausgehen, dass die Verräter aktiv versuchen, dass sie diese Spiele nicht gewinnen. Mhm. Aber das ist ja so nicht.
Nee, überhaupt nicht. Die wollen ja auch mehr Geld für, wenn die gewinnen. Ja.
Ja, also ich glaube, eine Person sagt zu einem Zeitpunkt nochmal, dass die Verräter vielleicht mehr episch darauf sind, das Geld zu gewinnen, weil die sich sicherer sind, dass sie das Geld gewinnen.
Mhm.
Aber das weiß ich jetzt nicht. Das macht für mich jetzt nicht so einen Sinn, ehrlich gesagt. Die können auch noch in ein Buch reingucken. Für, ich glaube, eine Münze können sie sich das kaufen. Und wenn die in das Buch reingucken, sehen die dann, wer in diesem Vorgespräch mit Sonja gesagt hat, er will oder sie will Verräterin werden oder nicht.
Das weiß ich nicht.
Hättest du das gekauft?
Ob ich das gemacht hätte? Nee. Ich denke mir so besser nicht, weil das bringt jetzt wieder total unwichtige Informationen rein. Wir wissen überhaupt nicht, ob das damit zusammenhängt, ob die dann Verräter werden oder nicht. Und dann streut das wieder so eine Skepsis. Und die haben ja eh überhaupt keinen Peil, anhand von was die sich jetzt gerade überlegen wollen, dass man Verräter ist oder nicht. Die sind ja total chaotisch, planlos.
Ja.
Das ist also jetzt nicht die Info, die die brauchen.
Würde ich auch denken, aber natürlich kaufen das welche. Okay, ich hätte das auch gekauft, weil ich mir denken würde, mehr Infos, desto besser.
Ja, glaube ich halt nicht, aber ja.
Ja. Und die Kathi sieht da drin, und das fand ich spannend, ich habe das gar nicht so, hatte das gar nicht so in Erinnerung, aber Kathi sieht auf jeden Fall, dass alle gesagt haben, sie wollen Verräter sein, außer sie.
Ach, Maus.
Oh je. Und ich glaube, daraus schlussfolgert sie, dass eine Person, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, eine Person ihr gesagt hätte, die Person wollte gar nicht Verräter sein, aber jetzt rauskommt im Vorgespräch, hat die Person es doch angegeben, und ob das ein Hinweis sein könnte. Ich glaube, das ist, fuck, ich glaube, es war Ralf.
Ah, okay. Das würde auch passen.
Das würde Sinn machen, ne?
Der hätte jetzt ja auch einen Grund dafür zu sagen, nee, ich wollte es gar nicht werden. Ich glaube, wenn du loyal bist, dann sagst du eher, doch, ich wollte es werden, aber ich bin es nicht geworden. Wenn du Verräter bist, sagst du dann halt eher, ach, ich wollte es gar nicht werden.
Ja, total. Das fand ich schon nicht einen doofen Gedankengang.
Nee.
Ja. Okay, auf jeden Fall. Nach diesem Spiel kommt es auch wieder so dazu, dass Leute Max verdächtigen. Und das macht Sinn. Ich finde, Max spielt dieses ganze Spiel wirklich nicht so gut. Also er ist wirklich kein guter Verräter. Auf jeden Fall. Geht's dann zum nächsten Spiel, wo es darum geht, wer gut lügen kann. Und da sind die in drei Gruppen. Und das hat sowas Ähnliches hatten die letztes Mal schon, ne? Also wo es darum geht, es müssen halt vier Leute halten so eine Büste hoch und eine der Büsten ist halt total schwer und eine ist ganz leicht und die dazwischen sind halt was dazwischen. Und dann müssen die anderen erraten, welche ist jetzt die leichte Büste und welche die schwere. Und die vier, die die hochheben, müssen dann halt ein Pokerface aufsetzen, damit die anderen das nicht erraten. Das finde ich erstmal ein ganz spannendes Spiel. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht so aufschlussreich. Ich glaube, letztes Jahr hatten die ein Spiel, also auch mit demselben Prinzip, aber wo die sprechen mussten. Und ich glaube, dass das nochmal viel aufschlussreicher ist, um so Hinweise darauf zu kriegen, wie verhält sich jemand, der lügt oder wie spricht der, weil ich glaube, nur anhand der Körpersprache jetzt bei die Verräter rauszufinden, wer lügt, ist schwierig.
Voll.
Und ich glaube, dass so mit einer Körpersprache Lügen auch nochmal was anderes ist, als verbal zu lügen.
Da wäre ich auch Team, du mehr Informationen ist mehr, ne?
Ja.
Und sonst hast du ja dann die Sprache und das Nonverbale.
Was glaubst du, was schwieriger ist zu lügen? Nonverbal oder verbal?
Schon verbal. Also ich meine, ist ja beides. Das Nonverbal ist ja dabei, wenn du auch sprichst, ne?
Ja.
Deswegen, ich würde schon meinen, dass wenn es nonverbal ist, man sich ja sehr darauf konzentrieren kann. Einfach halt das Gesicht möglichst ohne irgendeinen Ausdruck zu halten.
Und eigentlich, das Spiel, was sie jetzt da hatten, da ging es ja gar nicht so richtig darum, zu lügen, sondern neutral zu sein. Also ja, ich fand das spannend zu sehen, dieses Spiel. Und gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, das wird denn jetzt nicht so viele Aufschlüsse darüber geben, wer jetzt verrät ist oder nicht. Wie im Vergleich zu dem letztes Jahr.
Aber auch wie im Vergleich zu den letzten Spielen.
Ich hätte gerne mal ein paar Spiele, die denen so ein paar Hints geben könnten.
Ja, das könnten wir ja mal konzipieren, wenn die uns nicht einladen als TeilnehmerInnen. Wäre das ja vielleicht ein Job.
Ich liebe, wie wir hier einfach so aggressiv uns überall
das war immer unsere Strategie wollen. Und das hat immer funktioniert.
Das hat noch nie funktioniert.
Ja, natürlich hat das schon auch funktioniert.
Wir waren doch noch nie Teil von irgendeinem Ding und haben Spiele
konzipiert. Nee, nur mit den Shows noch nicht. Ansonsten in unserem Leben mit diesem Podcast. Wir haben einfach alle genervt.
Sich aggressiv inserten, das ist einfach mein Ding. Oh Gott, das klingt so falsch.
Mit Konsens. Ihr wisst, wie ich
das meine. Mit Konsens. Es hat schon immer irgendwie geklappt, ne? Wir machen das hier einfach weiter. So, auf jeden Fall, das Spiel ist dann vorbei. Wir sehen die alle wieder, wie sie miteinander sprechen. Und was ich da spannend finde, ist, dass Nina ihren Verdacht über Max mit einer Gruppe von anderen teilt. Und da halt auch nochmal anspricht, ja, dass Max Fragen in so einer Weise stellt, dass man das Gefühl hat, dass er dir einen Gedanken einpflanzen will. Hat sie ja richtig beobachtet. Und sie sagt dann auch, dass sie das Gefühl hatte, er wollte sie auf Mareike bringen. Das sagt sie vor Mareike.
Krass, ne? Und das wird Mareike so in die Karten spielen, ne?
Ja, das denke ich auch.
Ich glaube schon, dass der Max bald dran ist.
Hier noch nicht.
Mm-mm.
Aber Mareike konfrontiert Max dann auf jeden Fall. Der versucht ein bisschen, sich rauszureden. Aber ja, es ist zu spät. Die glaubt ihm kein Wort.
Mm-mm. Die will den jetzt loswerden. Und wenn Mareike keinen loswerden will, glaube ich, dann ist es aber zappenduster.
Mm-hmm.
Dann brennt aber die Heide.
Das denke ich allerdings auch. Mm. Und dann geht's eigentlich schon an den Tisch.
Ah, das ist auch einfach, halten wir mal fest, ne? Dieser runde Tisch ist das Spannendste dann immer an der Folge, ne?
Finde ich ehrlich gesagt auch.
Mhm.
Ja, das ist das Allerspannendste. Auch weil dieses Mal ist ja auch niemand rausgeflogen. Also es wurde niemand ermordet. Mhm. Okay, der Tisch ist das Spannendste. Da finde ich was, ja, ich finde was ganz Spannendes. Also, der Urs, ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Fan von dem, aber ich finde, der hat da einen sehr guten Moment.
Wie kannst du nur? Sag jetzt einmal, was dich stört.
Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was mit Schweizer Männern und mir ist.
Oh, das stimmt, das hatten wir schon mal.
Es tut mir so leid. Nee. Nichts gegen deinen Opa, ich kenne den ja gar nicht, aber...
Nichts gegen die Hälfte meiner Familie.
Sorry.
Entfalte uns.
Es ist nichts gegen die persönlich. Oh Gott, Schweizer Kohorte. Aber irgendwas lösen Schweizer Männer in mir aus. Ich glaube, weil die... Das ist jetzt total Stereotyp, ne? Aber... Mhm. Ich glaube, die verbinden so ganz viele Sachen, die ich schwierig finde. Weil die Schweiz ist ja sehr reich, generell als Land so, ne? Deswegen haben die, glaube ich, auch eine höhere Prozentualität, also prozentual sind da mehr Männer, die so den ganzen Tag im Anzug rumlaufen. Oder?
So ist meine Vorstellung.
Vielleicht in Zürich. Und dann reden die so geschwollen und dann kann ich nicht mehr.
Okay. Und dann das bin ich bildet nicht die Realität ab.
Nee.
Wirklich nicht, nein. Allein dieses Prollige, was du da rein interpretierst, das ist eher ein
prollig?
Deutsches Ding.
Nee, ja, so eben nicht prollig.
Ja, eben, nee, genau, gar nicht prollig.
Aber warte, wenn du sagst, findest du Anzüge prollig? Prollig ist für mich was Positives. Das ist mein Typ, Mann. Ein bisschen prollig. Ich komme ja aus dem Ruhrpott, was soll ich machen?
Ah, stimmt, okay, jetzt sehe ich, was du meinst. Also so das Gegenteil von prollig.
Das Gegenteil
so
von prollig.
Super Stock im Arsch mäßig, ne?
Ja. Mhm. Ja. Und dann reden die so geschwollen mit diesem Akzent. Von oben herab, ich weiß auch nicht. Nee.
Ich verstehe das Bild, Mann, was du öffnest.
Weißt du, welches
aber nicht
Bild, Mann?
Schweizer so sind.
Nee.
Ja.
Okay.
Freundlich ist distanziert gehe ich mit, aber nicht so, ja. Mein Opa war sehr witzig.
Bestimmt. Hm. Oh Gott, es tut mir leid. Sorry an die Schweizer. Es sind Vorurteile, da bin ich mir drüber bewusst. Vielleicht sollte ich mal was gegen machen, aber nicht heute. Heute kann ich euch sagen, Urs hat einen guten Moment. Das kann ich ihm hier auch zugestehen. Und ich finde, er sagt total schlaue Sachen. Denn es geht irgendwie, Gabriel verdächtigt irgendwen, ich weiß gar nicht mehr genau wen, weil das ist nicht der Punkt, sondern dass Urs sagt, Gabriel ist sich viel zu sicher. Und Urs spielt damit eigentlich auf diese Overconfidence-Heuristik an. Ne? Die haben wir ja schon in einer der vorherigen Folgen, haben wir die im Detail besprochen. Hört auf jeden Fall mal rein. Das geht im Kern darum, dass wir uns... Ja, dass wir einfach oft viel zu selbstsicher sind über unsere eigenen Entscheidungen und darüber, was wir gerade, über unsere eigenen Gedanken. Und das sagt Urs hier eigentlich im Kern, ne? Also, dass Gabriel sich viel zu sicher ist und das haben wir bei ganz vielen anderen in dieser Staffel ja auch schon gesehen. Und ich finde, Urs hat einen guten Punkt und ich glaube, dass es auch stimmt, wenn jemand sich in diesem Spiel hier zu sicher ist und sagt, ich bin mir hier ganz sicher, das stimmt auf jeden Fall, der und der ist auf jeden Fall ein Verräter, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Oder zumindest oft. Weil du kannst dir da halt nicht so sicher sein. Also kann man sich generell nicht im Leben, aber vor allem da nicht.
Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee ist. Andererseits denke ich, wenn sich jemand so random reinfuchst, können wir daraus schon schließen, dass die Person vielleicht kein Verräter selber ist, ne?
Wir haben das auf jeden Fall in dieser Staffel und auch schon in vorherigen Staffeln so oft gehört, ne, dass Leute sagen, sie sind sich ganz sicher. Auch wieder Ann-Kathrin hier, die hat ja auch wieder gesagt, sie weiß jetzt ganz sicher, dass Gabriel ein Loyaler ist. Oder was? Also sagt sie ja jetzt die ganze Zeit, ne? Sie ist sich ganz sicher. Erst war sie ganz sicher, der ist Verräter, jetzt ist sie ganz sicher, dass sie loyal ist. Alle sind sich einfach, oder nicht alle, aber ganz viele sind sich sehr sicher. Und ich finde es spannend, dass Urs das so outcallt. Und ich habe mich gefragt, und ich habe mir gedacht, lass uns mal kurz überlegen, warum machen die Menschen das so? Und vor allem, warum ist Urs derjenige, der das outcallt? Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Denn ich glaube, warum uns das, also warum wir das gerne glauben wollen, ne, diese Overcompensation, ich habe dazu keine Daten gefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das mehr machen, wenn wir jünger sind. Aber das ist ja vor allem so eine Schutzreaktion, ne? Denn ich glaube, wir wollen ja alle in einer Welt leben, in der wir uns einbilden können, dass wir uns auf uns selber verlassen können, dass wir eine tolle Menschenkenntnis haben und dass wir Sachen direkt sehen können, dass wir direkt in unserem Umfeld sehen können, wer lügt, wer lügt nicht. Ich finde, man hört das halt auch schon, also ich höre das in meinem Umfeld schon auch öfter so, ne, dass Leute immer wieder sagen, sie haben eine super Menschenkenntnis, sie können direkt sehen, wenn jemand lügt und so, ne. Und ich glaube, dass wir das halt auch oft machen, weil wir nicht mit dem Gefühl leben könnten, in einer Welt zu leben, wo wir uns auf nichts verlassen können. Und dass diese Unsicherheit, dass jemand uns anlügen könnte und wir würden es nicht checken oder dass jemand ein ganz schlechter Mensch sein könnte, obwohl schlecht und gut, ne, ist nochmal ein anderes Thema, aber dass jemand ein Mensch sein könnte, der mit uns keine guten Absichten hat und wir das nicht von vornherein durchschauen könnten. Ich glaube, das ist einfach so beängstigend, dass wir halt in diese Overconfidence reingehen, in dieses Überselbstbewusstsein.
Das glaube ich auch. Wobei ich irgendwie bei der Anka das auch gar nicht abkaufe, ne? Also ich finde so die Unsicherheit, die dahinter steckt, wie du ja auch genau sagst, hinter so einer Überkompensation, die merkt man ja auch total bei ihr.
Mhm. Stimmt. Die Anka-Trin ist ein richtig gutes Beispiel dafür, ne? Dass so diese Übersicherheit aus einer tiefen Unsicherheit kommt. Aus dieser tiefen Unsicherheit. Ich könnte nicht damit umgehen, dass ich es halt einfach nicht weiß. Mhm. Deswegen überkompensiere ich das mit dieser Overconfidence.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht immer, aber vielleicht es einen kleinen Zusammenhang gibt mit Alter und dass je älter wir werden, desto besser können wir uns damit abfinden, dass wir es halt einfach nicht wissen, ne? Dass es halt sein kann. Leute lügen uns ins Gesicht und wir checken es nicht. Und das ist Kacke und das tut bestimmt auch weh und das macht einen unsicher, aber davon geht die Welt auch nicht unter und das wird immer wieder passieren. Man kann nichts machen, man kann sich nur damit abfinden.
Das ist so, Dina. Klingt so abgedroschen, ne?
Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist und dass deswegen vielleicht auch der Urs derjenige ist, der das hier so klar benennt. Und das sind jetzt natürlich nicht genug Daten, ne, um daraus irgendwelche krassen Schlussfolgerungen zu machen. Aber Gabriel und Ann-Kathrin sind ja diejenigen, bei denen wir das zumindest hier auch in dieser Folge am krassesten sehen.
Mhm.
Okay, obwohl auch bei Kathi, ne? Und die Zwillinge sind auch sehr sicher.
Ja.
Das sind ja alles Leute, die eher jünger sind, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht einen Alterseffekt gibt.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Ich glaube, ich war auch auf jeden Fall früher sehr viel selbstsicherer in meiner Sprache, aber nicht wirklich in meinem Sein.
Also ich habe auf jeden Fall dieses, dass ich eine tolle Menschenkenntnis habe, dass ich sofort durchschaue, wenn jemand mich anlügt und so. Das habe ich schon auch alles so gesagt, ne?
Ja?
Ja, als ich jünger war. Und das habe ich auch so geglaubt.
Irgendwie habe ich das nie von mir geglaubt.
Nee. Wenn man sich meinen Track Record anguckt, vor allem mit Männern, spricht die Evidenz auch klar dagegen. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, das zu glauben. Wahrscheinlich tief in mir drin habe ich es auch nicht geglaubt, ne? Und deswegen wollte ich mich selber so sehr davon überzeugen.
Mann, das ist süß.
Süß, ne?
Ja.
Schade. Naja. Was auch nicht bedeutet, ich glaube, ich will mich auch nicht davon freisprechen, dass ich genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so bin wie Nina bei Die Verräter. Dass ich mich so voll darauf einschieße und mir dann einbilde, ich wäre natürlich schlauer als alle anderen und könnte das besser sehen als alle anderen. Mhm. Und dann so total voller Overconfidence allen anderen sage, das ist jetzt hier das Richtige. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, am runden Tisch, sagt Urs, finde ich dieses, also pointet er diesen Overconfidence-Bias aus. Und Nina wirft Max zum Glück wieder in den Raum.
Fand ich auch gut. Also ich finde das gut, dass die Max jetzt auf dem Kieker hat. Ich finde das gut, dass Max endlich mal auf dem Kieker ist. Weil ich denke mir, der hat sich jetzt echt schon ein paar Mal so Fehltritte geleistet. Und abgesehen davon, dass der halt die meiste Zeit keine Miene verzieht, ist der kein guter Spieler.
Nee, finde ich nämlich auch nicht.
Trotzdem, irgendwie kommen die dem nicht auf die Schliche. Aber Nina schon, finde ich gut.
Obwohl es natürlich auch von außen einfach ist zu sagen, wir wissen ja, dass der Verräter ist, ne?
Ja, klar.
Ich hätte gerne auch mal, also einerseits nicht, aber andererseits hätte ich schon gerne auch eine Staffel, wo wir das vielleicht auch nicht wissen, wer Verräterin ist und wir dann auch mitraten können.
Boah,
und dann mal sehen,
spannend.
Ja, wie gut wir darin alle wären. Wahrscheinlich auch gar nicht so gut.
Ich glaube, ich wäre nicht gut daran, sage ich dir, wie es ist.
Nee, ich auch nicht.
Ich denke halt die ganze Zeit.
Du bist doch auch schlecht bei Werwolf, oder?
Ja, weil ich aber immer Werwolf bin und das meine Freunde schon wissen und dann sagen die einfach als erstes Franzis Werwolf und dann bin ich raus.
Okay.
Das ist voll scheiße. Nee, aber ich glaube, was ich schon doll machen würde, wäre mir aufzuschreiben oder zu merken, wer wen halt gewählt hat. Weil ich glaube, daraus ergibt sich ja dann schon irgendwann ein Muster, was helfen kann.
Ich glaube am Anfang schon.
Mhm.
In den ersten ein, zwei Staffeln. Aber jetzt, wo die diese Metaebene erreicht haben,
ja, scheiße,
wo
stimmt.
die sich darüber im Klaren sind, dass das auch eine Botschaft sendet,
mhm.
glaube ich nicht mehr.
Ach, scheiße.
Ich glaube, deswegen werden die auch einfach von Staffel zu Staffel schlechter, weil die so quasi dahinter blicken wollen, weil die ein paar Tricks jetzt schon kennen
mhm.
und nicht nur das analysieren, was halt da ist, sondern auch, was auf so einer Metaebene sein könnte.
Mhm.
Das macht einfach ein Chaos.
Das ist ein Riesenchaos. Das beschreibt mhm. diese Staffel perfekt.
Total. Und was ich auch spannend finde, Max schreibt dann Julia
mhm.
auf, kam für mich aus dem absoluten Nichts.
Hat er auch vorher noch nichts drüber gesagt, oder?
Also nicht, dass wir es gesehen hätten.
Mhm.
Und auf einmal ist Julia raus.
Das war, ist schon krass gewesen.
Das fand ich wirklich spannend. Also mir kam es vor, als hätte Max Julia jetzt da, also wahrscheinlich hätte die schon mal ein paar Mal erwähnt, aber es, von meinem Gefühl nach kam jetzt auf einmal Julia, wurde die genannt und bam, haben sich alle drauf geeinigt, die war's. Oder nicht mhm. alle. Die andere Hälfte hat ja auch Max gewählt, unter anderem Mareike.
Mhm.
Hat mir gut gefallen.
Mhm.
Aber ja, die Mehrheit hat sich für Julia entschieden und die ist dann auch raus.
Ich finde das alles so zufällig.
Und das war ja, also für mich war das ein bisschen das gleiche Prinzip wie bei der letzten Folge,
mhm.
dass in dieser, an diesem runden Tisch auf einmal so eine total random Entscheidung gefällt wird. Also auf einmal so eine Entscheidung, wo ich mir nicht erklären konnte, woher die kommt, wo eine Person jemanden in den Raum geworfen hat, so wie bei Hardy, und dann sich in Windeseile alle drauf geeinigt haben, so ja, okay, das wird wohl die Person sein, wir nehmen die Person jetzt alle. Und das hat mich an ein Konzept erinnert aus der Psychologie, das auch zu diesen Decision-Making-Biases gehört im weitesten Sinne und bei dem ich mir vorstellen könnte, dass das hier vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Und zwar ist das Groupthink, also Gruppendenken. Hast du das schon mal von gehört?
Ich habe das doch recherchiert für die letzte Folge. Ich habe überlegt, das mitzubringen.
Hast du?
Ja.
Ja, das hätte da nämlich auch sehr gut gepasst.
Da hätte es nämlich auch gepasst, ja.
Okay, dann bist du schon perfekt informiert.
Mhm.
Ihr vielleicht noch nicht. Deswegen kommt hier ein kleiner Hintergrund. Der Begriff kommt von Irving Janis, das ist ein Psychologe, und der hat sich den 1972 ausgedacht. Und Groupthink, also Gruppendenken, beschreibt so ein Denkmuster in stark zusammengeschweißten Gruppen. Und das beschreibt, dass halt der Wunsch nach Harmonie und Einstimmigkeit wichtiger wird als so eine realistische Prüfung von Alternativen. Typische Merkmale sind die Illusion der Unverwundbarkeit, also dass die Gruppe sich zu sicher fühlt, Selbstzensur, also dass Zweifel an der Theorie nicht laut ausgesprochen werden, Druck aus Abweichler, also dass die Person, die widerspricht, zurechtgewiesen wird, sozial zurechtgewiesen wird, sich verdächtig macht.
Mhm.
Und deswegen macht man es dann halt nicht so sehr.
Ich glaube, hier vor allen Dingen das verdächtig macht wichtig, ne?
Mhm. Und dadurch halt auch dann diese Selbstzensur.
Mhm. Ja.
Und Scheineinstimmigkeit ist auch einer der Faktoren. Nämlich, dass Schweigen als Zustimmung gewertet wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier eine Rolle spielt, dass wenn halt ein Name so in die Runde geworfen wird,
mhm.
dass dann alle Leute, die nicht widersprechen, von den anderen gewertet werden als, oh ja, okay, die werden das vielleicht auch genauso denken.
Das kann halt sein, ne?
Ja, und dass das alles zusammen so ein Gefühl schafft von, okay, die anderen denken das auch alle, deswegen mache ich das jetzt auch. Auf jeden Fall. Diese ganze Idee kam diesem Irving Janis, weil der sich den Bay of Pigs angeguckt hat. Das ist ja so ein, die KriegsspezialistInnen unter euch werden das jetzt wissen, aber es gab ja so mal so eine Invasion von den AmerikanerInnen auf Kuba.
Mhm.
Und da gibt's ja diese Bay of Pigs, ne? Ich glaube, weil da einfach ganz viele wilde Schweine rumlaufen.
Mhm.
Und dann haben die sich auf jeden Fall zusammengesetzt. Also die CIA, die hat diese Invasion in Kuba geplant und hatten dann so einen engen, klugen Beraterkreis. Und
mhm.
Bay of Pigs ist irgendwie total schiefgegangen. Fragt mich jetzt nicht nach den Details. Es war auf jeden Fall am Ende keine gute Idee. Und man sagt halt, dass halt trotz vieler kluger Köpfe diese Planung kaum kritisch hinterfragt wurde. Dass die Leute innerhalb dieses Beraterkreises die Zweifel hatten, dass sie die zurückgehalten haben, um die Gruppenharmonie nicht zu stören und dass deswegen diese Invasion total gescheitert ist. Und Irving Janis hat das halt alles analysiert und dann daraus später diese typischen Gruppendenkensymptome raussynthetisiert und daraus halt diese Theorie des Gruppendenkens gemacht. Und Bay of Pigs, also Schweinebucht.
Mhm. Ne? Würde ich auch so übersetzen. Finde ich gut. Ja.
Ich wollte da mal hinfahren, aber hab's verpasst.
Wie witzig.
Als ich auf Kuba war. Ja.
Hä?
Ich glaube, dass da halt so wilde Schweine rumlaufen.
Also falls du das irgendwann in deinem Leben nochmal machst, möchten wir ein Foto davon bekommen.
Auf jeden Fall. Falls ihr mal da wart mit den Schweinen, schickt uns mal ein Foto.
Das wäre ja cool.
Ja. Auf jeden Fall, Bay of Pigs ist deshalb so dieses Lehrbuchbeispiel für Gruppendenken.
Mhm.
Wenn wir das auf die Verräter nochmal jetzt ganz genau anwenden, passt das, finde ich, total gut darauf, wie sich hier an diesem runden Tisch hier plötzlich auf einmal alle oder beziehungsweise die Hälfte der Gruppe auf Julia einigen oder beziehungsweise die letzte Gruppe sich auf einmal, für mich total überraschend, alle auf Hardy geeinigt haben. Ich hatte das Gefühl, es gab jetzt nicht so viele klare Indizien, nicht so eine wirkliche Vorgeschichte und trotzdem haben sich dann einfach sehr viele Leute darauf geeinigt. Und genauso kann Gruppendenken halt aussehen, ne? Also ein früh geäußerter Verdacht in so einem engen, gestressten Kreis, dem will halt niemand als erster widersprechen.
Und das ist ein enger, gestresster Kreis, ne?
Es ist ein sehr enger, gestresster Kreis.
Die werden auch
Kreis.
Immer gestresster.
Absolut. Je schlechter die darin sind, die Verräter zu finden, desto gestresster werden die ja auch, ne?
Mhm.
Und wer halt nicht mitmacht, macht sich verdächtig. Wer nicht zustimmt, macht sich verdächtig. Jemanden anderen da reinwerfen, und das wissen wir aus den anderen Staffeln, damit macht man sich verdächtig. Also ist es schon ein bisschen sicherer, sich anzuschließen. Und dann wirkt das am Ende wie so eine wohlüberlegte, einstimmige Entscheidung. Dabei hat sich einfach nur eine Meinung ganz schnell durch die ganze Gruppe so durchgezogen und fortgepflanzt.
Das ist dann vielleicht kurzfristig für die einzelnen Personen irgendwie eine sichere Strategie, denke ich gerade. Aber langfristig für die Gruppe der Loyalen halt überhaupt nicht.
Total. Und das ist so spannend, weil die Verräter halt dieses Showkonzept der perfekte Nährboden für Gruppendenken ist, weil da sind ganz viele Sachen, die das befeuern, nämlich der Kreis ist klein, der Druck ist hoch und die Zeit zum Nachdenken fehlt. Und das sind die idealen Bedingungen für dieses Gruppendenken.
Voll. Das ist so spannend, ne?
Total.
Deswegen lieben wir die Verräter.
Ich habe einen ganz wichtigen Punkt, den wir noch anführen müssen.
Erzähl.
Gruppendenken, das ist ein Konzept, was, glaube ich, die meisten PsychologInnen schon mal gehört haben, vor allem wenn es so um Kahneman, Decision-Making-Biases und auch halt so Arbeits- und Organisationspsychologie geht, ne? Also wenn wir uns überlegen, welche Entscheidungen am Arbeitsplatz, vor allem in so großen Firmen, wie kann man die verbessern, dann ist Gruppendenken halt ja oft so ein Konzept, was dann kommt. Ich glaube, ganz viele so Consultants und Berater haben das halt jetzt auch auf dem Schirm. Das ist natürlich schön. Gleichzeitig ist das auch kein Konzept, was so komplett unbestritten ist, ne? Und das müssen wir, das ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Es gibt da, also diese Theorie, die beruht halt ganz stark darauf, dass Janis halt im Nachhinein diese Fallstudie mit dem Bay of Pigs gemacht hat. Und darauf beruht es und jetzt nicht wirklich auf so kontrollierten Experimenten und so spätere Laborstudien. Die haben das teilweise gefunden, aber halt auch nicht so klar, wie Janis das immer beschrieben hat. Und es gibt schon auch kritische Stimmen, die sagen, im Nachhinein ist das eine sehr überzeugende Erzählung, aber jetzt nicht wirklich ein robust getestetes Modell. Das will ich unbedingt dazu sagen. Und trotzdem kann so diese Idee von Gruppendenken, wenn wir so eine Gruppenentscheidung machen, wenn wir die im Hinterkopf behalten und glaube ich schon, wenn wir darüber nachdenken, dass das passieren kann, dass die Gruppe halt so einen großen Einfluss haben kann, dass Leute sich zurückhalten, dass die keine Zweifel äußern wollen, kann uns das in so Gruppenprozessen, glaube ich, schon dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Mhm.
So als loses Konzept.
Wäre eigentlich ganz gut, wenn jemand am Tisch das so moderieren würde und dann so sagen würde, so es wäre jetzt gut, wenn wir nicht einfach alle auf das Erste draufspringen würden, sondern hat vielleicht noch jemand was zu sagen, was er sich gerade nicht traut, weil er sich nicht verdächtig machen will.
Total. Ich glaube, also ich weiß es, dass das so die Mechanismen auch sind, die Leuten dann geraten werden am Arbeitsplatz, um dieses Gruppendenken zu umgehen. Ne? Also, dass man aktiv sagt, okay, jetzt suchen wir alle mal eben nach Sachen, die dagegen sprechen.
Mhm.
Jetzt machen wir alle mal, jetzt sagt jede, also, dass man vielleicht auch jede Person zu Wort kommen lässt, Genau. Und dass man solche Sachen halt macht. Also vor allem so dieses Prinzip von, dass man aktiv nach Sachen sucht, die dagegen sprechen.
Finde ich einen guten Plan.
Ja. Ist aber auch natürlich, ne, ich glaube, wenn man unter Zeitdruck ist,
das stimmt,
der Zeitdruck, dann lässt man das oft unter den Tisch fallen, wo man denkt, mhm, wir haben da jetzt keine Zeit für. Und mhm, das führt dann dazu, dass man schlechtere Entscheidungen trifft. Ja. Hm. Gruppendenken. Ich glaube, bei die Verräter könnten Teile davon eine große Rolle spielen. Es kann natürlich auch sein, dass wir ganz viele Szenen nicht gesehen haben, nach denen es total Sinn machen würde, Julia und Hardy jetzt zu wählen.
Ja, dann habe ich die aber wirklich nicht gesehen, ne? Also das kommt einem so zufällig vor und alles sehr chaotisch. Ich bin gespannt.
Ich habe das bei die Verräter total oft, dass ich mich selber anzweifle und mir denke, vielleicht haben wir jetzt auch was nicht gesehen.
Mhm.
Nee, worauf das jetzt
weiß
basiert.
Weiß ich aber nicht, ne? Glaubst du, die Loyalen können das noch gewinnen?
Ich glaube nicht.
Nee, ne? Die sind jetzt einfach proportional schon irgendwie, jetzt noch nicht zahlenmäßig unterlegen, aber theoretisch halt, ne?
Ja.
Die haben ja auch einfach eh schon weniger Macht.
Ja, total. Mhm. Glaubst du, dass Max nächstes Mal rausgewählt wird?
Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, es könnte sein, weil den jetzt ja schon einige auf dem Kick hatten, aber ich dachte auch nach der letzten Runde, wo ja doch viele Urs auf dem Schirm hatten, dass dann als nächstes Urs jetzt gewählt wird. Weil der, da war ja Entscheidung, Hardy oder Urs. Und jetzt haben auf einmal alle wieder Urs vergessen. Also deswegen denke ich, boah, das verändert sich so schnell.
Ja, das stimmt.
Kann schon auch sein, dass die jetzt einfach die Max-Linie wieder verlieren.
Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute.
Du meinst, die Masken sind gefallen?
Die Masken sind doch gefallen. Auf jeden Fall sind die Masken hier gefallen. Das war die erste Verräter-Special-Woche. Wir wissen gar nicht so genau, wie wir das nächste Woche machen. Das haben wir noch gar nicht genau besprochen. Und man muss auch dazu sagen, als wir den Plan geschmiedet haben von zwei Verräter-Special-Wochen, wussten wir noch nicht, dass das Sommerhaus so früh anfängt. Ich habe damit Mitte September gerechnet.
Oh, wann fängt das denn jetzt an?
Am 28. August.
Das ist sehr bald.
Es ist wirklich sehr bald. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir es nächste Woche machen. Folgt uns bei Instagram, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitkriegen. Dann gibt es da alle Infos. Wir werden auf jeden Fall über die Verräter weitersprechen. Wir können nur noch nicht genau sagen, ob wir hier dieses Spezialfolgen-Ding machen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das schön findet. So dieses, dass wir es mit der RTL-Ausstrahlung zusammen machen, dass ihr so am jeden Morgen, nachdem ihr die Folge gesehen habt, das quasi mit uns nachbesprechen könnt.
Mhm. Und dass es halt kürzere Folgen sind, dafür ein paar mehr, ne? Das ist ja nochmal der Unterschied. Ihr Lieben, kommt zu unserer Tour.
Ich bin ganz aufgeregt.
Wir gehen nach. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wo wir überall hingehen. Das ist auch noch wichtig. Wir gehen nach Köln, Hamburg, Berlin, München, Leipzig, Wien. Habe ich irgendwas vergessen, Dina? Stuttgart.
Wir gehen nach Hamburg, Berlin, Leipzig, Stuttgart, München, Wien und Köln.
Das wird der Hammer. Wir freuen uns so sehr auf euch da. Und bis dahin küssen wir die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.